Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dich einlädt zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann.
Zumindest ist das heute unsere erste gemeinsame Aufnahme in dieser Konstellation. Sozusagen eine zweite Folge Null. So, Nadja, du bist jetzt an meiner Seite und ich bin an deiner Seite, weil das ist ja, soll ja ein Gemeinschaftswerk werden.
Wir sind ja dann ein Team sozusagen.
Genau, ich finde das super. Und ja, wie wollen wir einsteigen? Wollen wir erzählen, wie wir uns gefunden haben, wie es passiert ist, dass wir aufeinander getroffen sind? Weil im normalen Leben würden wir uns vermutlich auf der Straße so nicht begegnen unbedingt, ne?
Wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich.
Ja, weil ich sitze in Berlin und du sitzt in
Kirchheim, mitten in Deutschland.
Genau. Und gefunden habe ich dich, ich habe dich dreist angesprochen auf Instagram, ohne Rücksicht auf Verlust, und habe dich gefragt, ob du Lust hast, bei mir Gast zu sein in einer Podcast-Folge. Genau.
Und dann war ich ja eigentlich erstmal so ein bisschen skeptisch, weil ich krieg öfters Nachrichten und wenn dann so kein Profilbild von einem Menschen zu sehen ist, bin ich immer erstmal so skeptisch und denke, oh, wer schreibt denn da jetzt wieder? Irgendjemand, der dir Marketing-Ideen verkaufen möchte oder? Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt schreibst du einfach mal zurück und guckst mal aufs Profil, und das hat dann... Ja, so fing das an. Es hätte ja auch sein können, dass ich gar nicht drauf reagiere oder die Nachricht lösche oder das wäre schade gewesen, da wären wir nämlich viel Erfahrung verloren gegangen.
Genau, ich finde es ganz toll, dass du es gemacht hast, weil so ein bisschen, ich fühle mich sehr wohl.
Von ja, daher ich mich auch.
Freue ich mich wirklich sehr. Ja, mit dem Profilbild ich weiß gar nicht, muss ich mal überlegen. Ist da kein Profilbild, kein Kopf von mir?
Also das Maskottchen, oder ist das ein Maskottchen?
Es ist eine Ameise.
Okay.
Ja, heißt Lenny.
Und warum eine Ameise? Steht die für irgendwas?
Ja, ich habe nach einer Figur gesucht. Also mein erster Gedanke damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, war, ich wollte, glaube ich, eine kleine Fleißmeise haben. Weil... Ich finde Fleiß, also, und aber alle haben gesagt, nee, Fleiß negativ, mach nicht. Ich persönlich finde das gar nicht negativ, weil Fleiß gehört für mich so ein bisschen auch mit dazu. Und von daher finde ich das nicht schlimm. Aber wenn das alle haben gesagt, nee, mach nicht, na gut, dann habe ich mir überlegt, okay, was für emsige, kleine, fleißige Tierchen gibt es noch? Und da bin ich irgendwie zur Ameise gekommen. Und die Ameise hatte am Anfang schielende Augen und nur vier Füße.
Okay.
Ja, war so. Aber dann hat sie eine kleine Generalüberholung bekommen. Erst wurden die schielenden Augen entfernt und dann stellte halt einer fest, oh, warum hat die nur vier Arme und Beine? Joa, jetzt hat sie sechs. Und so sollte es, glaube ich, richtig sein. Ich weiß es nicht.
Okay.
Das ist die Geschichte zu Lenny. Nadja. Wer bist du und was machst du? Lass uns das doch noch mal vielleicht ein bisschen ausbreiten und uns neu kennenlernen.
Ja, wer bin ich? Ja, mein Name ist Nadja Puscher. Ich bin 37 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber ich würde mich eher als jung beschreiben, weil ich mich auch eigentlich noch viel, viel jünger als 37 fühle. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an meinem Beruf. Ich bin nämlich Erzieherin und habe tagtäglich mit Kindern zu tun. Und ich glaube, die pädagogische Arbeit mit Kindern, die hält einfach jung. Also körperlich wie geistig und auch für einen selbst, so dieses eigene innere Kind, was man so tagtäglich auch rauslassen kann, das hält jung, ja. Ich bin Erzieherin in einer Kindertagesstätte. Ich betreue da 3- bis 6-Jährige. Und irgendwann habe ich so gedacht, ja, so Erzieherin, das ist so mein Traumberuf. Ja, aber irgendwie fehlt mir noch sowas im Leben. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, noch einen Studiengang zu machen, erst zur Erziehungsberaterin. Und das hat mir dann immer noch nicht gereicht. Und habe gedacht, komm, dann mache ich noch die psychologische Beraterin, Paar- und Familiencoach und ja, habe dann zwischenzeitlich meine eigene Beratungspraxis, wenn man es so nennen darf, eröffnet zu Corona-Zeiten. Also ich wollte richtig durchstarten und dann kamen diese ganzen Maßnahmen. Nichts darf geöffnet sein und so weiter. Das hat mich dann emotional erstmal wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Ich war voll motiviert und sage, so, jetzt geht's los und dann das. Aber okay, das ging, glaube ich, in der Zeit ganz vielen Menschen so. Aber ja, und seither biete ich Beratungen und Coachings an zu unterschiedlichen Themen, Erziehungsfragen, Familienthemen und so meine Schwerpunkte sind so die Resilienz, Selbstfürsorge und Achtsamkeit, das sind so meine Schwerpunkte und ich lebe das auch selber, also ich habe viele Jahre immer nur gearbeitet, so typisch 9-to-5 und dann kam halt eine Situation in meinem Leben, wo ich dann erstmal gemerkt habe, was halt wirklich wichtig ist im Leben. Meine Eltern sind verstorben und das ist von heute auf morgen unvorhersehbar. Und da habe ich dann halt mein Leben auch so ein bisschen selber reflektiert und habe halt selber auch Coachings und Beratungen in Anspruch genommen, um die Trauer begleiten zu lassen. Und das war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich halt so ein Umbruch hatte. Und dann habe ich auch angefangen mit Achtsamkeit, mit Meditation, also alles, was ich früher so verpönt habe, weil ich gedacht habe, ach, wer braucht das schon, Meditation, so ein Quatsch, ne? Oder positive Affirmation, oh, was bringt mir das, wenn ich da morgens im Spiegel mich anlächle? Aber ich habe gemerkt, es tut mir gut und ich lebe das und ich möchte es halt auch anderen zeigen, dass es einfach gut tut und dass es wichtig und bestärkend ist.
Hast du eine Frage an mich vielleicht? Man hat ja schon viel von mir gehört und viel, was ich so vielleicht mache und tue und für verrückte Ideen habe. Aber hast du vielleicht eine Frage, die bisher unbeantwortet blieb oder was dich auf jeden Fall interessiert?
Ja, wenn man das jetzt so ein bisschen auf diese Achtsamkeitsschiene oder Resilienzschienen bünst, würde mich jetzt mal so interessieren, ob du das auch in deinen Alltag, in deiner Arbeit mit den Kindern einbringen kannst oder ob du auch Erfahrungen diesbezüglich schon gesammelt hast, ob man das integrieren kann.
Ja, dann oute ich mich jetzt. Ich tue mich manchmal mit bestimmten Begrifflichkeiten wirklich einfach schwer. Was zur Hölle runtergebrochen ist Resilienz? Nee, ohne Witz, weil das sind manche Fachbegriffe. Ich bin zwar, hab studiert, aber ich möchte sagen, ich bin ein einfacher Mensch, der hat es gerne einfach und verständlich. Und ich brauche sehr lange, bis ich solche Wörter für mich dann so verstanden habe, dass ich sie auch fließend sprechen kann.
Ja.
Also was ist Resilienz?
Ja, Resilienz. Also man nennt es auch die psychische Widerstandsfähigkeit oder das Immunsystem unserer Seele.
Ja.
Das jetzt mal so übersetzt. Und es geht einfach darum, das Selbstbewusstsein zu stärken, das Selbstwertgefühl zu stärken. Aus der Krise vielleicht auch eine Chance zu sehen. Und ich habe da jetzt so ein Bild im Kopf, dass man sich halt nicht von jedem kleinen Regen umgeworfen fühlt, sondern dass man vielleicht da mit dem Regenschirm im Sturm steht und trotzdem weitergeht und sich nicht gleich abbringen lässt, nur weil vielleicht jemand anders sagt, du kannst das nicht oder du schaffst das nicht. Also das ist so ganz grob gesagt Resilienz.
Also ich glaube, was das angeht, bin ich schon ein sehr starker Mensch, der viel aushält. Vom Prinzip eigentlich schon viel aushält und in der Regel positiv durchs Leben geht. Das war vielleicht nicht immer so, aber ich würde jetzt mal sagen, also anders gesagt, als ich noch ein kleines Mädchen war, als ich zur Schule ging, habe ich Mobbing erfahren. Also heute würden wir Mobbing sagen, glaube ich, damals, keine Ahnung, bist du schikaniert worden, bist du ausgegrenzt worden. Ja, warum? Keine Ahnung. Rote Haare, ich heiße Fritzi und ich bin Diabetikerin. Ich habe eine Krankheit, wo eben damals meine Mutter häufig immer irgendwie mit dabei war. Und das reicht ja mitunter für Kinder schon aus, um da irgendwie für sich Entscheidungen zu treffen, um einen Menschen woanders hinzuschieben. So vielleicht. Auf der anderen Seite rückblickend betrachtend war ich immer jemand, der grundsätzlich auch eher sich mit den Schwächeren, glaube ich, auch identifiziert hat. Ob das jetzt eine Folge von dem einen war, ich weiß es nicht. Ich selber hatte auch nie das Bedürfnis, mit der Masse mitzuschwimmen. Das war mir, glaube ich, selber als Kind oder Jugendliche noch gar nicht so klar. Das ist mir eigentlich erst als Erwachsener klar geworden. Und ich glaube, stark, glaube ich, war ich schon immer, auch wenn es zwischendurch einfach mal nicht so anfühlt. So. Und ich glaube, all die Erfahrungen, die ich gemacht habe mit der Krankheit, mit dem sozialen Umfeld, ja, die haben, glaube ich, mich schlussendlich zu dem Menschen auch geformt, der ich heute bin. Also ich bin klar, was ich möchte. Ich weiß, was ich nicht möchte. Ich kann mittlerweile auch Menschen ganz gut wegfiltern, die einfach nicht gut sind, die Energie ziehen, als sie mir eher geben. Ja, also ich glaube, ich könnte mehr dafür tun, achtsamer mit mir, ja, schwierig. Ich glaube schon, ich gehe achtsam mit mir um, aber so Stressmanagement, Entspannung, bewusst, das darf mehr in meinem Leben Alltag finden, auf jeden Fall, ja.
Gut, das ist natürlich heute auch in dem, ja, in der leistungsorientierten Gesellschaft schwierig, weil es muss halt schnell irgendwas gemacht werden, ne? Also immer dieses schnell, 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 da fängt es ja schon an über die Kommunikation. Ich muss noch eben schnell und ne, das ist ja schon Achtsamkeit, ne, dass man auch darauf achtet, ja, wie rede ich denn eigentlich mit mir selber, mit den anderen? Ja. Da fängt es ja schon an, ne? Und auch die Gedanken, die man hat, ne? Oh, ich muss das jetzt schaffen oder ich darf nicht Nein sagen. Also das sind halt auch alles so Glaubenssätze aus der Kindheit, die haben sich eingeprägt.
Ja.
Und auch so Themen wie Mobbing oder so, das gab es früher schon und ich glaube, das gibt es heute noch mehr. Weil
zumindest eher drauf Ebenen,
geguckt wird. Also ich glaube, früher ist das gar nicht so aufgefallen, aber die Gesellschaft ist heute etwas sensibilisierter und das Thema wird halt auch offener behandelt.
Ich glaube, auch viele Dinge, die unsere Kinder betreffen, werden ja viel fokussierter betrachtet. Es werden ja viel zu schnell manchmal auch Schubladen grundsätzlich geöffnet und da jemand hineingesteckt. Und dann, ich glaube, der Blick ist ein anderer als ich damals zur Schule gegangen bin oder du. So ein paar Tage sind ja schon dazwischen, sodass das vielleicht und auch regional anders, keine Ahnung, ja.
Ja, wobei, also ich, wenn ich mich jetzt mal so an die Schulzeit zurückerinnere, da gab es auch schon sehr unterschiedliche Lehrkräfte, ne? Also die total empathisch waren und die einen gesehen haben. Also ich war auch immer ein sehr zurückhaltendes, schüchternes Kind, also zumindest so in der Grundschulzeit. Und dann natürlich die Lehrer, die da jetzt nicht so das Feingespür haben und da sind natürlich so Kinder, ja, die sagen dann halt erst recht nichts, wenn dann Lehrer mal auf den Tisch haut oder
ja.
Das hat es schon immer gegeben und ich glaube, das wird es halt auch immer wieder geben.
Ja. Weil wir sind ja alle schlussendlich, auch wenn das abgedroschen ist, wir sind Menschen, wir haben alle irgendwo gute Tage und schlechte Tage und wenn es mir selber eben nicht gut geht, das merke ich, dann habe ich auch weniger Geduld und dann halte ich eben weniger aus. Umso wichtiger eigentlich tatsächlich auf die eigene Balance irgendwie dazu achten, dass man das irgendwie gut wegstecken kann. Aber meine Arbeit, die ich mache mit den Kindern, wenn es mir nicht gut geht oder irgendwas schlecht läuft und ich dann meine 2-3 Stunden Mathe machen darf mit meinen Lieblingsschülern, die sind ja alle meine Lieblingskinder irgendwie, dann geht es mir hinterher besser. Das ist meine Therapie auf jeden Fall. Also da ziehe ich ganz viel raus, ja, zu sehen, was man bewegen kann, einfach diesen Spaß zu haben, dass die Kinder einem auch vertrauen und sich öffnen. Und das ist der beste Lohn, den ich kriegen kann.
Aber das sage ich auch immer. Also, das ist so einer meiner Leitsprüche. Wenn ich mich gut um mich selbst kümmere, dann kann ich auch gut für andere da sein. Und das ist wirklich so, wenn ich auf mich gucke, Mensch, warum hast du denn jetzt so überreagiert bei einem herausfordernden Kind oder so, ne? Vielleicht auch mal die Gefühle beiseite schiebt und guckt, ja, was macht das denn jetzt mit mir? Warum habe ich denn jetzt vielleicht ja überreagiert? Dann finde ich das ganz wichtig, weil letztendlich kriegt dann meine schlechte Laune vielleicht jemand ab, der gar nichts dafür kann.
Ja.
Aber ich richte halt großen Schaden damit an. Deswegen finde ich es immer wieder wichtig, auch in die Selbstreflexion zu gehen. Das ist im spontanen Leben nicht immer möglich, weil man halt eben auch nur Mensch ist. Ne?
Ja, aber wie hast du gelernt, das für dich zu reflektieren? Weil ich weiß, also ich bin jetzt, lass mich schwindeln, 2012, 2023, 11 Jahre selbstständig. Und am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mich über alles und jeden sehr gut aufgeregt. Ich kann das heute auch noch auf Abruf, das ist sehr gut. Ich kann aber auch mich genauso schnell wieder entaufregen, beruhigen. Das ist, glaube ich, das Fachwort dafür. Aber tatsächlich, damals war mir diese Reflexion, habe ich so noch nicht in meinem Leben gelernt. Weder in der Schule, noch von meinen Eltern, noch wäre ich so bewusst vielleicht auch selber nie drauf gekommen. Wie hast du es gelernt?
Natürlich durch das Studium, ne, psychologische Beratung. Da sind natürlich ganz viele Inhalte, ne? Weil wenn ich mit Klienten arbeite, da geht es ganz oft genau um diese Sachen, sich selber zu reflektieren, zu gucken, was sind Kindheitsprägungen, warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte.
Ja.
Und ich habe mich auch zu dem Thema, weil es mich dann halt auch so sehr interessiert hat, viel belesen. Also die Selbstreflexion, das hat mich auch total interessiert. Und ich habe auch einiges an Literatur zum Thema Biografiearbeit. Da habe ich mich dann halt auch selber irgendwie reingelesen und weitergebildet. Und natürlich probiert man das dann ja auch bei sich aus und empfiehlt das dann eventuell an Klienten weiter, ne? Also so war es jetzt bei mir. Und dann natürlich auch den Effekt zu haben, das tut mir wirklich gut und ich habe ein positives Verhalten dadurch.
Ich habe es gelernt durchs Coaching, glaube ich. So ein bisschen auch. Ich habe ein sehr gutes Coaching gehabt über viele, viele Jahre. Und da ging es ganz tief immer drum um Bedürfnisse, um meine, um die der anderen. Und das tatsächlich können wir sehr gerne das mal bei Gelegenheit auseinanderdröseln, weil für mich ist das so ein Schlüssel gewesen, zu erkennen, also irgendetwas passiert und ich rege mich auf, weil es, warum auch immer, es passt mir gerade nicht ins Konzept, blöd. Oder eine Kündigung kommt rein, keine Ahnung, und es regt mich auf, weil man hat mit mir vorher nicht gesprochen und jetzt werden mir diese Sachen um die Ohren gehauen. Könnte ich heute immer noch aus der Haut fahren, weil ich es nicht verstehe, warum man vorher nicht mit mir spricht, obwohl ich es immer wieder predige und bitte, bitte redet mit mir. Aber der Unterschied heute ist, dass ich gelernt habe, der macht das ja nicht, um mir eins zwingend reinzudrücken, sondern weil der hat Gründe dafür. Also irgendetwas bei ihm ist nicht im Gleichgewicht oder ihr, warum auch immer, bei dem Menschen, dass er dann so ad hoc reagiert. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, sehr oft machen. Wir reagieren zu schnell und denken manchmal zu wenig. Und das habe ich da wirklich gut gelernt, mal innezuhalten, sacken lassen, nicht sofort zu antworten und zu gucken, okay, was ist denn bei dem gerade an Bedürfnissen verletzt? Warum macht er das? Meist ist es dann so Sicherheit, Sorge ums Kind oder falsche Kommunikation, fehlende Wertschätzung, weiß der Kuckuck was. Und das hat mir geholfen, dann in diesen grundlegenden Situationen anders handeln zu können. Also für mich ist das ein super Schlüssel.
Ja. Ja, man bewertet auch viel zu schnell, ne?
Aber also ich glaube, da sind wir ja nicht frei vom. Das passiert ja in Sekunden, dass wir einen Menschen ansehen und eine Entscheidung getroffen haben zu diesen Menschen.
Genau.
So, die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Und ich glaube, dass eben auch Schritt 1 ist, bemerke, dass du das getan hast.
Genau, so. Erstmal dieses Bewusstwerden, so dieses, Huch, was ist denn jetzt mit mir los?
Ja, warum regt denn, der mich so auf?
Ja, genau. Das ist ja, ja meistens auch, es hat ja nicht was mit dem anderen, sondern mit mir selber zu tun.
Und das Spannende eigentlich heute ist, dass ich immer wieder ja auch auf Menschen treffe, die mich irgendwo triggern. Die machen was mit mir. Und ich habe den einen oder anderen Menschen, den habe ich auch tief in eine Schublade hineingesteckt. Aber trotzdem, dieser Mensch, ich finde ihn, ich habe einen ganz bestimmten Menschen im Kopf und ich finde diesen Menschen spannend. So. Was mich da triggert, das will ich gerade noch gar nicht wissen. Ich finde ihn erstmal nur so interessant, was der so macht und tut. Und es wird den Moment geben, wo ich, glaube ich, auch bereit bin, tatsächlich das nochmal irgendwie ein Gespräch zu finden und zu hinterfragen. Warum machst du das? Warum denkst du so? So, um meine Wahrnehmung, die ich habe, entweder zu bestätigen, okay, der Mensch passt nicht in dein Umfeld, der ist einfach für dich komisch, egal was du weißt, oder um ein anderes Verständnis halt zu kriegen, ne? Dass der wird seine Gründe haben, warum es so ist, und vielleicht kann ich das dann anders einschätzen. Aber erstmal bin ich noch in der Beobachtungsphase, bevor ich diesen Schritt gehe.
Ja, ich denke, Kommunikation ist eigentlich immer der Schlüssel, also der Schlüssel zu allem, weil wenn wir miteinander reden, können wir ganz viele Unklarheiten aus dem Weg räumen und Missverständnisse klären.
Ja, da gibt es ja, also ich glaube, gibt es viele Themen, also Bedürfnisse können wir drüber reden, also wir waren aber bei der Achtsamkeit auch so ein bisschen, ne?
Hat ja was mit Bedürfnissen zu tun.
Ja. Ja, aber wenn ich auch so überlege an meine Selbstständigkeit, also ich bin ja aus dem Studium in eine Festanstellung und dann in die Selbstständigkeit. Und ich glaube, ich weiß es nicht, also ich arbeite heute bewusster, glaube ich, als am Anfang. Weil natürlich, klar, am Anfang musst du irgendwie zurechtkommen, musst Geld verdienen, bist froh, wenn du Kunden hast, und dann nimmst du erstmal alles mit. Und bist auch rund um die Uhr theoretisch erreichbar und springst auch am Wochenende und so.
Selbst und ständig halt, ne?
Genau, so. Und das dauert ja, ich meine, das ist ja alles eine Entwicklung. Es bringt einem ja auch keiner bei, wie funktioniert Selbstständigkeit und wie schützt du dich, wie auch immer. Aber es muss halt irgendwie so. Aber irgendwann kommen dann so die Punkte, wo du dann einfach sagst, okay, nein, nach 18 Uhr beantworte ich keine Nachrichten mehr, weder von den Mitarbeitern noch von irgendwelchen Kunden. Das kann auch bis morgen warten, so. Ja, oder Wochenende. Ich habe eine Zeit lang am Wochenende gearbeitet. Mache ich jetzt auch nicht mehr.
Sehr gut.
Und ich bin froh, wenn ich mal um 16 Uhr Feierabend mache. Auch das, weil die Tage waren immer voll. Aber man merkt auch, man wird älter. Hm. Ich kann heute nicht mehr das leisten, was vor 10 Jahren möglich war. Ja.
Und man will es auch nicht mehr. Also
nee, und ich glaube, ich will es nicht und ich muss es auch nicht mehr, weil ich in den 10 Jahren schon so viel jetzt erreicht habe, dass ich mir da auch so ein bisschen diesen kleinen Luxus, und das ist für mich wirklich Luxus, mal um 17 Uhr Feierabend zu machen oder freitags um 4 oder von mir aus 16:30 Feierabend zu machen oder wenn ich keine Schüler habe, auch mal um 1 zu gehen und die Mitarbeiter arbeiten zu lassen. Das ist so ein kleiner Luxus. Also ich sehe es nicht als selbstverständlich an und bin dankbar, dass ich das jetzt schon so mir erlauben darf. Man hat ja auch Kinder, ne? Und einen Mann. Und einen Hund.
Genau.
Die wollen ja auch was. Aber ich arbeite schon sehr gerne. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, und wenn man das macht, was man liebt, dann fühlt sich das ja auch gar nicht als Arbeit an. Und dann investiert man ja auch mal, und wenn es mal eine Stunde ist oder so am Wochenende, bereitet was vor. Oder man hat gerade eine Idee und nimmt sich Zettel und Stift und sagt, oh, das muss ich mir jetzt mal eben aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Und da trennt sich halt auch die Spreu vom Weizen. Wenn man wirklich das arbeitet, was man liebt, dann geht man das auch gerne so ein. Aber trotzdem sollte es Zeiten und Phasen geben, wo man halt abschalten kann, wo man Ruhe hat, wo man halt auch keine Anrufe oder Nachrichten mehr antwortet, weil das einfach auch gut tut. Und wenn man dann merkt, ach, es geht ja auch, wenn ich warte bis zum nächsten Tag.
Ja.
Und die anderen Leute lernen das auch irgendwann, dass man halt nicht immer erreichbar ist.
Das stimmt. Und ich habe mein Telefon ja immer auf stumm. Also es könnte jetzt draußen die Welt untergehen und alle würden mich anrufen, ich würde es nicht mitbekommen. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich habe. Ich rufe dann eben zurück. Ich will mich von diesem ständigen Geklingel und Gepiepe, wenn das, also manchmal denke ich, mein Telefon explodiert, wenn ich es öffne und diese ganzen Horde da an Nachrichten sehe. Wenn das jetzt wirklich noch diese ständig wirklich Geräusche machen würde, das wiederum macht mir dann auch Stress.
Ja, so. Also ich habe mein Handy schon seit Jahren stumm. Und ich auch kein Vibrationsalarm.
Nee, stumm, stumm.
Ja, genau.
Nur in wichtigen, in wirklich
ja,
wichtigen Sachen.
Genau,
dann mache ich es auch mal an.
Richtig.
Wenn man weiß das.
Ne, es kommt jetzt vielleicht gleich ein Anruf, der ja, wichtig ist. Dann hat man den Ton an, aber ansonsten
ja, nö, kann ruf ich halt warten, zurück. Es ja, gibt eine Mailbox, ja. Nee, das sehe ich genauso. Also ich habe mir hier einen kleinen Zettel hingelegt für heute. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben und ich habe einen Stichpunkt, der da heißt, drei Worte, die dich oder die auch mich beschreiben, liebe Nadja. Spontan, drei Worte, die dich beschreiben.
Humorvoll, empathisch, Nordseeliebhaber.
Also ich könnte ja jetzt dir nachsprechen, ne, vom Prinzip. Das mit der Nordsee stimmt auch. Ich, total, wenn ich könnte, ich würde umziehen, sofort.
Ja, ich auch. Also wenn das nötige Kleingeld wäre, dann würden wir alles packen und los geht's.
Ich bin dabei, sag Bescheid, ich packe mich dann in den Kofferraum. Sofort, ich weiß nicht, das ist so gefühlte, das ist so ein bisschen Herzensheimat. So, ich bin zwar hier in Berlin geboren, ich bin hier groß geworden, ich fühle mich hier wohl, aber ich glaube, so richtig zu Hause, keine Ahnung, ich glaube, das ist irgendwie, warum auch immer, die Nordsee. Ja.
Ja.
Drei Worte, die mich beschreiben. Ich bin chaotisch, aber strukturiert. Falls das geht, aber ich behaupte, es geht. Ich bin beides. Ich bin chaotisch strukturiert. So, ein Wort. Chaotisch strukturiert. Lösungsfindend. Das passt, glaube ich, sehr gut zu mir. Ja, und humorvoll, das auf jeden Fall. Da bin ich bei dir total. Drei Worte. Das haben wir gemacht. Ja, was stellen wir uns eigentlich vor jetzt für unsere gemeinsame Reise, wohin auch immer sie uns führt? Hast du eine Vision oder hast du grundsätzlich eine Vision mit dem, was du machst?
Jetzt mit der nebenberuflichen Tätigkeit?
Ich glaube aber, ich würde jetzt behaupten, ich meine, ich kenne dich noch nicht jetzt so lange, aber ich würde behaupten, alles, was du machst, beide Jobs haben oder haben, glaube ich, irgendwo, wenn man verschiedene Stränge hat, es gibt einen gemeinsamen Schnittpunkt, glaube ich, würde ich denken. Weil ich glaube, beides zusammen hat ja irgendwie, hat's ja was miteinander zu tun. Du profitierst von dem einen in dem anderen und andersherum, glaube ich. Was ist deine Mission, deine Vision fürs Leben? Was willst du mal, welchen Fußstapfen willst du hinterlassen? Oh Gott.
Ja, also mir ist es wichtig, halt Kinder zu stärken, Eltern zu stärken und aber auch gleichzeitig Pädagogen oder ja, pädagogische Fachkräfte zu stärken. Das ist so meine Mission und da spielt eigentlich auch alles drin, was ich eben so gesagt habe. Ne? Die Widerstandsfähigkeit, die Achtsamkeit, die Selbstfürsorge. Also das hat alles miteinander zu tun, auch die Haltung. Ne? Welche Haltung habe ich jetzt als Erzieherin beispielsweise Kindern gegenüber, Eltern gegenüber, Kollegen gegenüber? Und ja, ansonsten möchte ich eine gute Beziehung und eine gute Bindung zu den mir anvertrauten Kindern leben. Und ich lege großen Wert auf ja, bedürfnisorientierte Pädagogik, also weg von dieser Schablonenarbeit, so wie man das früher kennt, 25 Mal Diplomen basteln und alle sehen gleich aus. das ist mir wichtig. Und ja, also eine gewaltfreie Kindheit. Also Kindern ein Leben zu ermöglichen, wo sie sich einfach wohlfühlen und wo sie wertgeschätzt werden. Und wo sie einfach sein dürfen. Und das Gleiche natürlich auch für Eltern. Also, wo sie sich einfach wohlfühlen, ankommen dürfen.
Weißt du, du hast gesagt, starke Kinder, starke Eltern. Das ist ja genau das eigentlich, warum ich dich schlussendlich jetzt auch gefragt habe, warum, ob du mit mir hier diese Reise gehen willst, weil das ist ja unsere gemeinsame Schnittmenge. Weil ich habe gelernt, ich arbeite natürlich in erster Linie mit den Kindern, so wie du ja eigentlich auch als Erzieherin. Aber die wichtigste Arbeit, glaube ich, die wir noch, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber die ich machen müsste, ist die Arbeit mit den Eltern, weil es reicht nicht aus, dass ich hier mich hinsetze mit den Kindern, irgendwie Mathe, Deutsch, was auch immer mache und da am Selbstbewusstsein feile, wenn sich zu Hause nichts ändert, am Umgang vielleicht auch miteinander. Aber genau diese wichtige Arbeit, das ist so fürchterlich schwierig, finde ich schwierig, anzugehen, weil, also wenn jetzt jemand zu mir kommt, sagt, sagen wir, Frau Quiel, ist ja sehr schön, was Sie da machen, aber, ne, also wenn, wir gehen ja, glaube ich, wenn wir da anfangen und schon sehen, ach, irgendwie, würde ich anders machen, wir gehen ja in einen sehr persönlichen Bereich rein, wo wir eigentlich keinen haben wollen. Auch ja. Wenn wir vielleicht, so, und das ist so die Herausforderung, wo ich das, glaube ich, heute auch nach jetzt 11 Jahren, nachdem ich das mache, noch nicht den Weg so richtig gefunden habe, das umzusetzen. Also mit Eltern, wo der Kontakt super ist, wo ein guter Austausch ist, wo man sowieso auf Augenhöhe miteinander arbeitet, wo man dankbar ist für das, was der eine zuarbeitet oder auch der andere, da geht das mitunter, da kann man sich diesen Schritt hineinwagen. Aber mit manchen hat man einfach keine so enge Bindung und Beziehung. Da ist es dann halt schwierig. Und von daher hoffe ich mir auch natürlich über den Podcast, weil wer das hören möchte, der kann entweder wegschalten, wenn es ihm blöd kommt, oder eben weiterhören und das rausnehmen, was für einen am wichtigsten ist. Weil ich glaube, das, was wir hier erzählen, das ist aus unserer Erfahrung entstanden. Das ist meine Wahrnehmung, das ist deine Wahrnehmung. Vielleicht haben wir auch mal die gleiche Wahrnehmung. Aber schlussendlich, ich würde sagen, es sind alles Empfehlungen, die hier ausgesprochen werden, auch in den alten Folgen. Es ist nicht du musst, sondern probier es doch mal aus. Guck doch mal, schau, probiere. Und was dann passiert. Und stark sein, glaube ich, wollen wir ja, müssen wir ja irgendwie alle so ein bisschen im Leben. Nur die Frage ist, wie definieren wir Stärke? Hast du für dich eine Definition? Was ist für dich stark? Oder was ist für dich ein starkes Elternteil?
Ein starkes Elternteil, ja. Auf jeden Fall jemand, der authentisch sein kann. Also der auch zu seinen Gefühlen steht, ne? Weil viele Eltern oder auch Erwachsene generell meinen ja, stark zu sein bedeutet, ich darf keine Gefühle zeigen.
Ja.
Diese Stärke von wegen, alles muss an mir abprallen, sondern ist eigentlich ein bisschen paradox, weil das Gegenteil ist ja sollte ja der Fall sein, ne? Dass man authentisch ist, zu seinen Gefühlen steht und dass man auch offen ist für Kommunikation und dass man gut auf sich achtet, dass man auch einen Ausgleich hat. Viele Eltern glauben ja dann, oh, mein Kind wartet jetzt in der Kita, ich muss jetzt sofort abholen. Die können auch mal ohne schlechtes Gewissen sagen, ich laufe jetzt noch mal eine Runde spazieren und hole dann mein Kind, weil ich gerade mal einen Moment brauche. Ne, zum Durchatmen.
Ich meine, ich bin da total bei dir. Also ich zum Beispiel ja auch, ne, was ich als Kind gelernt habe, ist, ich glaube, also stark, glaube ich, für meine Eltern wäre schon, alles alleine machen zu müssen. Das ist für die stark. Oder Hilfe holen, Unterstützung holen, ein Zeichen von Schwäche. Und so bin ich, glaube ich, so ist zumindest in meiner Wahrnehmung groß geworden. Das heißt, wenn man deswegen miteinander vernünftig reden haben wir zu Hause leider auch nicht gelernt, wenn wir es ehrlich betrachten. So. Und für mich ist es ja mittlerweile das Gegenteil. Ich bin ja froh, wenn die Eltern erkennen, dass sie da zu Hause so nicht mehr weiterkommen, weil Zank gestritten wird und die Tränen fließen, dass man sich Hilfe holt. Oder so musste ich, also was ich, wie gesagt, ein Coaching ist für meine Eltern. Warum machst du das? Du brauchst das doch gar nicht. Du kannst das alles alleine. Rede doch mit uns. Nein. Mm-mm. So, wo ich mir denke, so, und das ist so, ja, ich weiß nicht, ob das so ein Generationending ist, weil die noch auch noch anders groß geworden natürlich sind jetzt als wir, aber ich denke auch, Stärke für mich ist zu wissen, was man nicht kann. Stärke ist, mal auch schwach zu sein, alles mal scheiße zu finden, das auch mal so zu kommunizieren, wenn es sein muss, dann heult man eben auch mal. Aber die Frage ist ja am Ende, wie gehe ich damit auch um? Zerfließe ich jetzt oder ziehe ich da wieder, schaffe ich das? Und ja, das ist für mich stark. Und das möchte ich auch mit den Kindern haben. Ich möchte, dass die reflektiert sind. Ich möchte, dass die lernen, für sich einzustehen, dass sie Mut haben, loszugehen und den Lehrer mal was zu fragen, was sie sonst vielleicht nicht machen würden. Da denke ich mir so, wenn ich das schaffe und wenn mir das meine Schüler erzählen, dann bin ich da mal ganz stolz drauf. Ja, das ist für mich stark. Mein Sohn ist 4, der sagt ganz klar, nee, ich will jetzt kein Abendbrot essen. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt das und das. Wow. Das ist schon auch stark, so selbstbewusst in dem Alter da, zumindest zu Hause auf jeden Fall hat er den sicheren Rahmen, sich da auszuprobieren. Aber da gucken wir manchmal nicht schlecht, was da schon für ein Selbstbewusstsein in diesem kleinen Wesen drinne ist. Was da so drinne steckt, was wir, glaube ich, nicht unbedingt befeuert haben. Aber ich glaube, er kann gar nicht anders. Er muss so, sonst geht er unter bei uns. So, weißt du?
Ah, das kann man ja dann auch als Potenzial sehen. Willensstärke oder eine eigene Meinung oder wenn man für etwas kämpft. Ne? Das muss ja nicht immer negativ sein.
Nee.
Und aber das ist auch also für mich auch Stärke, wenn man halt einfach seine Potenziale kennt, ne? Und auch sagt, ich kann vieles gut und nicht immer sagt, ja, und das kann ich nicht und also so einen anderen Blick auch dafür bekommt. Ja.
Und ich muss auch sagen, wenn ich so, wir haben manchmal in den Kursen an den Schulen sind da eben auch manchmal Kinder, die sagen, wir machen halt nicht. Auch das finde ich ja. Klar, es passt mir jetzt vielleicht gerade nicht ins Konzept, dass dieses Kind das eben nicht macht, aber sich da auch mal diesen Schritt zurückzugehen und zu gucken, okay, wird dieses Kind seine Gründe haben und dafür da so einzustehen, auch wenn es mir nicht schmeckt, wenn es mir nicht passt, ist schon auch irgendwie, finde ich auch schon stark. Ja. Und ich glaube, wir Eltern, wenn wir etwas bei unseren Kindern verändern wollen, und da spreche ich wir und da nehme ich mich auch mit rein, nur weil ich das so mache und vielleicht den Blick bei manchen anderen von außen habe, hänge ich ja in meinem eigenen System fest. Wir müssen bei uns anfangen, Dinge zu verändern. Das heißt, mit all dem, was vielleicht an guten Ideen und so von uns jetzt hier kommt, dürfen wir bei uns anfangen, bevor wir das von unseren Kindern auch erwarten, da was anders zu machen. Und die Arbeit an sich selbst ist nun mal die schwierigste und blödeste von allen.
Ja, das stimmt. Also andere zu korrigieren oder zu sagen, hier, das ist nicht in Ordnung, das kann man schnell, aber sich mit sich selber auseinandersetzen, ist schwierig. Aber das ist genau das, was du sagst. Also ich kann halt auch nur das von meinem Gegenüber erwarten, wenn ich das selber auch erfülle. Und das gilt auch in der Arbeit mit Kindern. Ne, ich kann nicht erwarten von einem Kind, dass es pünktlich ist, wenn ich immer unpünktlich bin oder dass es keine Süßigkeiten naschen darf im Kindergarten, sage ich jetzt mal. Und die Erzieher sind dann vielleicht da und schnuckeln irgendwie Schokolade oder so. Also banale Beispiele, aber
Aber es sind ja oft diese Kleinigkeiten, wo es ja schon losgeht. Na? Ich meine, das sind die Diskussionen, die wir zu Hause immer haben. Warum darfst du und ich nicht? Ja gut, ich bin halt schon ein bisschen größer als du und so, das zieht leid, ist manchmal das Totschlagargument, ist auch nicht in Ordnung, aber ja, natürlich, warum darf ich und du eigentlich nicht?
Aber wenn man das gut erklären kann, ist das auch in Ordnung. Und das finde ich auch wichtig, dass man Kindern dann auch erklärt, warum es halt Unterschiede gibt zwischen Erwachsenen und Kindern. Und deswegen finde ich, das Reden ist wichtig. Und auch nicht irgendwelche Verbote auszusprechen, sondern halt auch, warum gibt es nun mal diese Regeln oder...
Ja, die Logik dahinter, ne? Das macht es leichter, Dinge zu erkennen und zu verstehen und nachzuvollziehen und dann echt einzuhalten, auch wenn es blöd ist, aber Sinn macht. So. Ich wünsche mir, dass wir beide Spaß hier haben. So. Denn ich mache das, weil ich Spaß haben möchte, weil ich Spaß daran habe. Und ich wünsche mir, dass das, was wir hier machen, uns am Ende auch gerne wieder anhören. Denn das, was ich mir selber gerne wieder anhöre, das kann ich auch sehr gut verteilen. Also ich schicke hier nur Dinge raus, womit ich mich selber auch wohlfühle. Das ist mir wichtig, dass wir hier Spaß haben in erster Linie. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass die Menschen, die uns zuhören, Oma, Opa, Mama, Papa, Erzieher, Erzieherin, Lehrer, Lehrerin, wer auch immer. Also das Spektrum ist ja breit, auch von mir aus sehr gerne, wenn ein, weiß ich nicht, ob, nee, vielleicht Kinder, weiß ich nicht, aber Jüngere, nee, Ältere, Jugendliche, nee, Jünger, ach, wie heißen die denn? Na, die Jugendlichen, die angehenden Erwachsenen, weiß ich nicht. Aber dass die Menschen spüren, dass wir es mit Liebe machen, dass wir... Also ich kann von mir sprechen, ich weiß nicht alles und Fehler machen gehört für mich im Leben dazu. Und dann kann es eben mal sein, dass hier irgendwas poltert, weil ich gegen den Mikrofonständer geknallt bin oder das Kabel dagegen haut. Leider nimmt es das Mikrofon sehr gut ab. Oder das gehört dann auch mal mit dazu. Ja, aber ja, ich wünsche mir, dass die Menschen das gerne hören und vielleicht Impulse bekommen. Und was verändern, weil das ist meine große Vision. Ich möchte mit jedem Menschen, den ich hier in meiner Arbeit begleite, bin ich fest davon überzeugt, dass ich etwas verändere, dass ich etwas bewege. Und dass das sich dann auch weiterträgt irgendwie. Und das ist so, ich möchte etwas verändern. Ich möchte, wenn ich kann, Schule ein bisschen verändern. Ich möchte das Lernen verändern, vielleicht unabhängig von Schule, sondern der Umgang mit Lernen ist ja mein Thema. Und ja, das ist so meins, wo ich mal, was so mein großer Fußstapf sein soll. Ja. Ich würde sagen, wir haben unsere erste Folge, ich finde, ziemlich gut gemacht. Und wir haben viele Themen. Und ich schlage vor, pass auf, ich schlage vor, wir machen das so. Wir machen das so für die Zukunft. Wir machen das immer im Wechsel. Jeder darf sich immer so ein Thema überlegen, worüber er vielleicht gerne reden möchte. Und ich glaube, wir kommen sowieso vom Steinchen ins Stöckchen. Das können wir, glaube ich.
Ja.
Irgendwie. Das unser Konzept ist, jeder hat ein Thema, worüber er gerne reden möchte. Aus seinem Arbeitskontext.
Ja, hört sich gut an.
Und wenn Wünsche von außen reinkommen sollten,
ja,
nehmen wir die.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ich finde, das ist ein Plan. Und wir überraschen uns mit dem Thema oder brauchen wir Vorbereitung? Oder wollen wir Überraschung machen?
Also so kleines bisschen vielleicht, obwohl manchmal sind so spontane Sachen besser, als wenn man so viel drüber nachdenkt.
Ja.
Also ich weiß es nicht.
Pass auf, Nadja, du darfst dir ein Thema aussuchen und wir probieren mal, wie das funktioniert, mich damit zu überraschen, wie ich mit Überraschung umgehe.
Okay.
Also du darfst dir dein Thema aufarbeiten und vorbereiten und wir schauen einfach mal, was passiert. Ich freue mich.
Ich mich auch.
Dann würde ich sagen, drücken wir jetzt gleich auf den Stopp-Knopf und machen Feierabend. Ich habe gesagt, ich bin um 7:30 zu Hause.
Okay.
Ich brauche nur 6 Minuten, 7 Minuten.
Ach so, gut.
Ich schaffe das.
Gut, dann mache ich jetzt hier erst.
Dann drücken wir jetzt Stopp und sagen Tschüss.
Genau. Dann
bis denn.
Tschüss.
Tschüss.